FreeFM auf 102,6. For you to fly.
Der UN-Atomwaffenverbotsvertrag. Dazu hat es im Oktober 2020 große Neuigkeiten gegeben. Was die Neuigkeiten konkret zur Folge haben und was der Vertrag überhaupt beinhaltet, das weiß Silvia Bob, Vorstandsfrau der Friedenswerkstatt Mutlangen. Bevor wir gleich richtig ins Thema einsteigen, liebe Silvia Bob, können Sie uns zuerst mal einen kleinen Einblick noch in Ihre Arbeit bei der Friedenswerkstatt geben?
Unsere Arbeit umfasst von der Historie her, dass wir uns als Nichtregierungsorganisation, kleiner Verein, einsetzen für eine Welt ohne Atomwaffen. Also das hat die Geschichte, dass in Mutlangen Pershing-Raketen stationiert waren und da die Proteste waren gegen diese Atomraketen und wir dadurch diese Friedensvereine gegründet haben. Und mit dem INF-Vertrag wurden diese Raketen in Mutlangen abgezogen. Und danach haben sich aber die Vereine, die zwei Friedensvereine, Friedens- und Begegnungsstätte und Friedenswerkstatt, auf die Fahnen geschrieben, weiter für eine atomwaffenfreie Welt uns einzusetzen. In dem Zusammenhang machen wir Friedensbildungsarbeit, Kampagnenarbeit, also auch politische Arbeit. Und seit 2005 sind wir auch mit Jugendlichen in der UNO unterwegs, um da ja auch jungen Menschen eine Stimme zu geben, mit internationalen Diplomaten zu sprechen über ihre Zukunft in Bezug auf Atomwaffen.
Klingt sehr spannend auf jeden Fall. Mich würde noch interessieren, wie das für Sie zu so einem starken persönlichen Anliegen geworden ist. Haben da jetzt auch die Atomraketen aus Mutlangen eine Rolle gespielt, die Sie gerade erwähnt haben, dass Sie sich dachten, da muss ich jetzt was machen?
Nee, also ich war damals, als diese Proteste waren, noch Jugendliche und habe in Sinnesien gelebt. Und womit ich dort in Berührung kam, ist tatsächlich an einem Hiroshima-Tag, also am 6.8. um die Zeit, hat die Stadt Sindelfingen mal die ganzen SchülerInnen eingeladen. Und wir hatten uns da vorm Rathaus versammelt und da wurden ganz groß diese Bilder von den Hibakusha, also von den Überlebenden der Atom- und also von der Situation in Hiroshima, Nagasaki, die Bilder gezeigt und Geschichten von den Überlebenden der Atombombenabwürfe in Hiroshima, Nagasaki 1945 erzählt. Und es waren total schockierende Bilder für mich und eine total schockierende Veranstaltung. Und klar, in der Zeit war es ja so, dass wir alle hier auch sehr viel Angst hatten vor einem möglichen Atomkrieg in der Zeit des Kalten Krieges. Und das habe ich halt als Jugendlicher so gespürt. Als ich dann hier in die Region von Schwäbisch Gmünd gezogen bin und da ich ja Tanz- und Ausdruckstherapeutin bin, hat mich das einfach interessiert, so mich zu engagieren für den Frieden und kam so in Kontakt mit diesem Verein und habe dann da angefangen, mich zu engagieren.
Umso erfreulicher dürfte für Sie dafür die Nachricht von Oktober 2020 gewesen sein, als Honduras als 50. Staat den UN-Atomwaffenverbotsvertrag ratifiziert hat. Welche Bedeutung hatte dieser Vertrag jetzt für Sie?
Das war auf jeden Fall für die Community, die sich mit dem Thema näher befasst, ein ganz großes Moment, muss man sagen, weil dieser Vertrag ist im Vergleich zu allen anderen Abrüstungsverträgen oder Atomwaffenverträgen, die irgendwie Atomwaffengefahren organisieren, international, wirklich, muss man jetzt erstmal sagen, ein ganz bahnbrechender Vertrag. Und ich glaube, das ist vielen Menschen, die sich da mit der Materie nicht befassen, gar nicht so bewusst.
Und was heißt das jetzt konkret? Was passiert jetzt, wo der 50. Staat ratifiziert hat?
Also es heißt auf jeden Fall, er tritt in Kraft. Und zwar am 21. Januar, also 90 Tage, nachdem der 50. Staat ratifiziert hat, tritt er dann in Kraft. Das heißt, er ist geltendes internationales Recht und bindend für alle Staaten, die Mitgliedstaaten sind. Ja, und das sind eben, im Moment haben das 84 Staaten der Welt unterzeichnet und 50 Staaten ratifiziert. Und von dem her ist es das auf jeden Fall für diese Staaten, die ratifiziert haben, schon so, dass sie auch an dem Vertragsregelwerk aktiv werden.
Und praktisch, was bedeutet der Vertrag? Also welche Verbote beinhaltet er?
Der Vertrag umfasst ein umfassendes Verbot für die Drohung mit Atomwaffen, den Einsatz mit Atomwaffen, den Besitz, also man darf Atomwaffen nicht besitzen, man darf Atomwaffen nicht entwickeln, man darf Atomwaffen nicht stationieren, man darf auch andere nicht dazu ermuntern, Atomwaffen zu bauen oder zu stationieren oder damit irgendwelche Geschäfte zu machen. Also das ist wirklich ein umfassendes Verbot, was so noch nie da war. Aber darüber hinaus gibt es noch weitere, finde ich, ganz, ganz besondere Dinge, die wirklich unsere Welt jetzt auch gebraucht hat. Nämlich das, dass die Opfer geworden sind von der Geschichte, die wir mit Atomwaffen haben. Also die Überlebenden, die einen Atomwaffenabwurf überlebt haben oder auch die Umwelt, wo das passiert ist. Und das ist ja nicht nur in Hiroshima und Nagasaki, das waren ja ganz schlimme Ereignisse, damals 1945. Aber es sind ja seitdem so viele Atomwaffen auch schon explodiert und detoniert, die zum Testen eingesetzt worden sind. Und an diesen Testgebieten haben ja auch viele Menschen gelebt und deren Umwelt wurde zerstört. Und das hat wahnsinnige Auswirkungen auf die ganzen Gesellschaften, die dort in der Nähe von den Testgebieten leben. Und auch diese Menschen sind in diesem Vertrag berücksichtigt. Das heißt, auch dort in dem Vertrag steht, dass man nach diesen Menschen schauen muss, dass man da einen Ausgleich schaffen muss, auch einen sozioökonomischen Ausgleich, auch einen psychologischen Ausgleich oder eine Begleitung. Und auch, dass man diese Umweltzerstörung in einer guten Art versucht, auch wieder zu regenerieren. Das sind alles Sachen, die werden bisher so nicht gemacht. Und das kostet alle sehr viel Geld und Aufmerksamkeit. Und dieser Vertrag benennt das alles ganz deutlich und fordert oder erwartet auch von den Vertrags- oder verpflichtet auch die Vertragsmitglieder, dass sie da auch in einer guten Art zusammenarbeiten, dass all diese Dinge passieren können.
Spannend. Der Vertrag beinhaltet also nicht nur Verbote, sondern auch Gebote.
Ja.
Worin liegt denn jetzt der Unterschied zwischen Unterschreiben und Ratifizieren?
Ja, also das mit dem Unterschreiben und Ratifizieren, das ist immer so ein bisschen verwirrend. Bei diesen internationalen Verträgen ist es eben so, dass ein Staatsoberhaupt da das unterschreiben kann. Aber da stehen ja dann nur viele Sachen drin, ne? Also wie zum Beispiel diesen umfassenden Verbot oder dass die Atomwaffen nicht mehr hergestellt werden dürfen oder dass man andere Personen oder Staaten nicht unterstützen darf zum Beispiel oder dass man Hilfe leisten muss, Menschen, die darunter leiden oder der Umwelt. Und wenn jetzt ein Staat das unterschreibt, der da irgendwie was damit zu tun hat, dann muss das ja auch wirklich rechtlich bindend organisiert werden. Und das führt natürlich zu einer Umwälzung auch in verwaltungstechnischen Dingen und in gesellschaftlichen Fragen und natürlich auch in rechtlichen Fragen. Und das müssen ja die Parlamente beschließen. Und erst mit diesem Parlamentsbeschluss kann dann auch so eine Ratifizierung stattfinden, dass dann auch gewährleistet ist, dass der Staat auch entsprechend danach handeln muss. Das heißt, die Staaten, die jetzt unterschrieben haben, die sind da gerade im Prozess, in ihrem Staat zu schauen, wie lässt sich das umsetzen, bis sie dann soweit sind, das zu ratifizieren.
Mhm. Als ich über die Länder drüber geschaut habe, über die Liste, wer jetzt schon alles dabei ist, war ich zum Teil verwundert, dass ich manche Namen von Ländern nicht gelesen habe oder bei anderen Ländern dachte ich mir, okay, wow, ist dabei. Mhm. Fanden Sie bestimmte Beitritte besonders überraschend oder waren schockiert darüber, dass bestimmte Staaten nicht beigetreten sind?
Also über dieses, worüber bin ich schockiert, kann ich vielleicht gleich nochmal sprechen.
Mhm, gerne.
Aber was mich in dem ganzen Prozess ganz besonders gefreut hat, weil es ja uns auch sehr nahe Staaten sind, ist die Rolle von der Schweiz und von Österreich, die sie in dem Zusammenhang gespielt haben. Und das finde ich auch nach wie vor für uns als Deutschland. Ja, das sind ja zwei Staaten, die auch unsere Sprache sprechen, so eine Motivation da auch wirklich mit diesen zwei Staaten da auch nochmal zusammenzuarbeiten hinsichtlich der Rolle Deutschlands, wie Deutschland das eigentlich auch irgendwie endlich schaffen kann, diesen Vertrag auch zu unterzeichnen und zu ratifizieren. Das ist natürlich unser Ziel und ich finde auch unsere geschichtliche Aufgabe als Deutschland, dass wir das machen. Und ich schäme mich ein bisschen als Deutsche, dass das nicht selbstverständlich ist. Aber ja gut, dafür sind wir halt jetzt in der Friedensarbeit aktiv, um da jetzt auch Druck zu machen auf unsere Bundespolitikerinnen und Politiker, dass sie da auch wirklich aktive Schritte unternehmen. Aber warum Schweiz und Österreich ich toll finde, ist, weil die haben 2010 bei der Überprüfungskonferenz zum Atomwaffensperrvertrag, also das ist so der Hauptvertrag, mit dem heute die Staaten über diese Atomwaffenfrage sprechen, haben die wirklich den Impuls gespürt, dass das auch für die nächste Generation nicht erträglich ist und auch, dass die humanitären Konsequenzen, die von Atomwaffen ausgehen, eigentlich überhaupt nicht zu irgendeiner Art von Menschlichkeit oder Ethik oder auch Politik passen, so wie wir das heute verstehen, mit entwickelten demokratischen Staaten, wo wir zusammenarbeiten, wo wir international wirklich uns austauschen, ökonomisch und so weiter. Eine so abschreckende Waffe, die so menschenverachtend ist, wie diese Massenvernichtungswaffe mit Radioaktivität, die noch über Generationen eine Gesellschaft schädigt, als Machtmittel zu benutzen, um seine Vorteile wirklich zu sichern oder um auch sich als Staat zu sichern, wenn man sich das eben überlegt, was man da in Kauf nimmt und was das in der letzten Konsequenz bedeutet, dann ist es eigentlich wirklich nicht für uns Menschen, finde ich, der richtige Weg, was wir unter Menschlichkeit und Ethik verstehen. Und das fand ich beeindruckend, dass die da wirklich aktive Rollen eingenommen haben. Damals in dieser Konferenz 2010, die Schweiz in ihrer Rede, so ist es mir aufgefallen, neben anderen Staaten noch. Und Österreich ist dann sehr aktiv geworden, diesen Prozess für den Verbotsvertrag voranzubringen, indem dadurch, dass wir auch noch zu einer Konferenz nach Wien eingeladen haben, wo man über die humanitären Konsequenzen von Atomwaffen international wirklich diskutiert hat.
Aber gibt es trotzdem Konsequenzen oder inwiefern wird Deutschland trotzdem vom Vertrag beeinflusst werden?
Also ich glaube, wenn jetzt der Vertrag im Januar startet, dann steht es ja so im Vertrag, dass die Vertragsmitglieder sich in diesem Jahr dann das erste Mal, also in 2021 dann das erste Mal treffen. Da muss man jetzt einfach gucken, wie das ist mit diesen ganzen Treffen mit Corona und so, ist ja auch bei der UNO einiges bisschen anders wie üblich. Aber dann werden diese Staaten zusammen überlegen, wie geht's weiter. Und die werden natürlich auch international Werbung machen und die werden natürlich auch nochmal die Notwendigkeit von diesem Verbotsvertrag voranbringen und sie werden auch Wege aufzeigen für Staaten, die einfach dem noch nicht noch nicht beigetreten sind, Wege aufzeigen, wie sie da beitreten können.
Welche rechtliche Rolle spielt denn der UN-Atomwaffenverbotsvertrag neben anderen gültigen Verträgen?
Ja, der Atomwaffenverbotsvertrag steht rechtlich für die Vertragsparteien über den anderen Verträgen. Also wenn sich jetzt die Staaten zum Beispiel bei einer Sitzung bei einer Überprüfung von dem Atomwaffensperrvertrag treffen, dann haben die natürlich eine ganz andere Argumentationsgrundlage, eine ganz andere Handhabe an der Hand mit diesen Staaten, die noch an diesem Atomwaffendoktrin haften zu argumentieren. Und da muss man wirklich sagen, das ist auch wie so, wir nennen das auch manchmal wie so eine Sucht an Sicherheit über eine Massenvernichtungswaffe zu definieren oder vielleicht auch an Macht. Ich meine, das müssen eigentlich die Menschen nochmal definieren, was es wirklich ist. klar, Atomwaffen abzurüsten ist nicht einfach zu machen. Da muss man wirklich gucken, wie geht es? Andere Staaten haben sie noch. Man will natürlich seinen Staat nicht gefährden. Das sind schon schwierige Entscheidungen. Aber es gibt Wege und dieser Atomwaffenverbotsvertrag zeigt ganz klar auf, dass die Welt bereit ist und dass es Zeit ist. Und da haben jetzt die Staaten, die den unterschrieben haben, mit dem völkerrechtlich bindenden Vertrag eine Handhabe, diesen anderen Staaten gegenüberzutreten. Und das war vorher nicht so. Vorher war es so, dass eigentlich die Atomwaffenstaaten die Handhabe hatten und sozusagen die mächtigen Staaten sind. Ja, die fünf offiziellen Atomwaffenstaaten sind zum Beispiel auch ständige Mitglieder im Sicherheitsrat, genau, danke, ist mir jetzt gerade das Wort nicht eingefallen. Und da sieht man ja eigentlich, je höher bewaffnet, desto mehr Rechte hat man über die Sicherheit dieser Welt zu reden, wenn man das jetzt mal runterbricht. Und das ist ja eigentlich ein Punkt, wo man sagt, wenn man eine Atomwaffe hat, wenn man eine Atomwaffe testet, wenn man das ganze Uran dafür abbaut, wenn man den ganzen Müll dafür lagert und sowas, das ist für die Zukunft der Generation auch und für heute, das hat nichts mit Sicherheit zu tun. Da stecken Riesengefahren drin und ich glaube, wir verdrängen diese Gefahren manchmal. Man hat es jetzt in Fukushima gesehen, was passiert, wenn eine so eine Atomkraftwerk wieder explodiert oder was das für Riesenprobleme nach sich zieht. Und wenn man sich vorstellt, es gibt nur durch einen Unfall oder durch jemanden, der wo eine Atomwaffe in falsche Hände gerät, überhaupt Schlagabtausch mit Atomwaffen, das würde wirklich unsere Weltordnung, so wie wir es jetzt kennen, katastrophal zerstören und das ist keine Sicherheit. Und von dem her, denke ich, ist es für Deutschland echt dran zu sagen, hey, wir wechseln jetzt mal das Boot, weil Deutschland ist von seiner Geschichte mitverantwortlich an der Entwicklung von Atomwaffen. Und das, finde ich, muss man auch mal sich klar vor Augen halten. Die Atomwaffe wurde in Amerika gebaut gegen Deutschland in der Idee, um sich zur Wehr zu setzen gegen Hitler-Deutschland. Und es ist eigentlich für uns Deutsche nur in Anführungszeichen Glück, dass es jetzt keinen Abwurf auf Deutschland gab. Aber diese Geschichte haben wir mitgeschrieben. Und von dem her, finde ich, müssen wir auch wirklich eine Vorreiterrolle einnehmen, wenn es darum geht, wie kann man internationale Friedenspolitik wirklich auf den Boden bringen. Deutschland ist Mitglied in der NATO. NATO hat eine Atomwaffendoktrin und Deutschland hat sich auch noch nie wirklich so ganz deutlich abgekehrt von diesem Atomwaffenthema. Es gab immer wieder Punkte, wo sie sogar selbst Atomwaffen wollten. Ich finde das echt ganz ehrlich Zeit, dass Deutschland da Flagge bekennt, auch zu seiner Geschichte und sagt, wir gehen jetzt den Weg des Friedens und das nicht immer nur so, ja, als Schild nach außen hin, sondern wirklich durch aktive Taten. Und Deutschland könnte wirklich inspirieren, auch in der NATO zu sagen, hey, wir treten jetzt diesen Vertrag bei. Das würde bedeuten, dass wir in Büchel die Atomwaffen abziehen lassen, die Amerika dort stationiert hat. Wir haben keine eigenen Atomwaffen und dann könnten wir den Partnern in der NATO zum Beispiel oder unseren westlichen Partnern wie England, Frankreich, sind ja auch Freunde von uns, ja, oder Amerika sind ja auch Freunde von uns oder Russland, mit denen sind wir verbunden, sind ja alles Atomwaffenstaaten. Denen könnten wir dann einfach auch ein gutes Vorbild sein und sagen, hey, wir haben jetzt den Schritt gewagt und wir wollen wirklich das voranbringen, Atomwaffen abzurüsten. Und nicht sozusagen zu sitzen, zu sagen, bis die Atomwaffenstaaten das schaffen, dann unterschreiben wir auch. Das ist feige, finde ich. Und von dem her finde ich wirklich das gut, wenn die deutsche Regierung sich hinsetzt und zu überlegt, wie können wir das gestalten, dass wir diese Schritte wirklich ernsthaft voranbringen.
Ich bin bei der Recherche über eine Forsa-Umfrage aus dem Jahr 2016 gestolpert. Nach der wollen 93% der Deutschen ein Atomwaffenverbot. Kann man also sagen, dass die Bundesregierung undemokratisch handelt? Oder nochmal, wieso handelt sie so?
Ja, also ich meine, ein Teil hängt das natürlich bestimmt damit zusammen, dass wir auch einfach immer wieder Geschäfte machen, die mit Waffenherstellung zu tun haben und da irgendwie die Politik vielleicht auch Verbindlichkeiten sieht oder was. Es ist, für mich ist das nicht rational, ganz ehrlich. Für mich ist das, ich meine, das sind wirklich große, mächtige Geschichten. Also zum Beispiel haben ja NATO-Staaten oder auch Atomwaffenstaaten haben ja auch Druck auf andere Staaten ausgeübt, diplomatischen Druck, dass man dem Verbotsvertrag nicht beitreten soll, als ICAN zum Beispiel den Friedensnobelpreis verliehen bekommen hat. Da sind die Atomwaffenstaaten nicht zu den Feierlichkeiten gekommen und so. Das sind alles so Zeichen, wo man sagt, hey, wir stellen uns da echt dagegen. Und klar, ich sag nicht, dass es einfach ist. Es kostet sehr viel Kraft und es kostet auch Mut und es braucht auch schon, glaube ich, diplomatisches Geschick und eine gute Hand, dass man das auch, sage ich mal so, über die Bühne bringt, dass sich das auch, dass man auch eine gute Rolle hat und ein gutes Standing darin. Aber ich finde gerade mit der Schweiz oder mit Österreich könnte Deutschland sich wirklich da auch gut verhandeln, zu sagen, wie kriegen wir das hin? Uns ist es wirklich wichtig. Oder es gibt jetzt auch andere NATO-Staaten, die da, ich glaube, Norwegen ist auch da ganz gut dabei und so, die da auch dran überlegen. Und ich finde das wirklich ganz wichtig, dass Deutschland da den Mut aufbringt und die Verhandlungen in die Richtung führt.
Auf jeden Fall. Zum Abschluss würde ich gerne noch einen Ausblick in die Zukunft werfen. Wie geht's jetzt weiter? Was erwartet uns nach Inkrafttreten des Vertrags im Januar?
Also ich habe mir noch überlegt, dass in den Staaten, die das unterschrieben haben, das müssen wir jetzt halt einfach auch noch mal genauer angucken, da ist auf jeden Fall für die Umwelten, wo geschädigt sind, also für die Ökologie, wo geschädigt sind durch diese Atomwaffentests, vielleicht oder auch Menschen, die dort Schädigungen haben, die haben jetzt natürlich durch internationales Recht Möglichkeiten, dass ihnen umfassend geholfen wird. Das ist auch etwas, was immer wieder echt erstritten wurde. Und das ist schon mal eine ganz gute Nachricht, denke ich mal. Und dann ist natürlich das, was ich vorhin schon gesagt habe, dass ich das ausbreiten kann, dass die Argumentation jetzt eine andere ist in der internationalen Politik zum Thema Atomwaffe. Und ich glaube, über die Jahre, über die Zeit werden wir auch nach und nach als Menschen durch den Vertrag und durch alle diese Prozesse, die damit verbunden sind, verstehen, dass das der richtige Weg ist und dass das eigentlich der Weg der Menschlichkeit ist, uns nicht mit der schrecklichsten Waffe der Welt in Schach zu halten, anstatt kooperativ als Weltfamilie, sage ich mal, zusammenzuarbeiten. Und ich glaube schon auch, dass so Friedensorganisationen jetzt auch wieder so die Türen aufmachen für jüngere Menschen, die vielleicht auch sagen, hey, Wahnsinn, also es gibt einen Verbotsvertrag und mein Land ist da noch nicht dabei. Da möchte ich auch aktiv werden. Da möchte ich auch mal meine Bundestagsabgeordneten anschreiben und mal sagen, hey, also irgendwo erklären Sie mir das mal, warum Sie das nicht machen. Und ich habe in den Jahren, wo ich in der Friedensbewegung bin, erlebt, dass Bundestagsabgeordnete das eigentlich auch wollen und einem dann sonst wie was Sachliches erklären, warum sie das eigentlich nicht können. Und wenn man sich jetzt mal ein bisschen tiefer damit befasst und vielleicht auch mal solche Konferenzen vom Atomwaffenverbotsvertrag besucht selber als Teil von friedensaktiven Gruppierungen oder so, dann wird man lernen, dass diese Argumente, die da oft so sachlich und selbstverständlich von Seiten der Politik vorgetragen werden, dass die eigentlich durch ein humanitäres Weltbild nicht zu halten sind. Und dann werden immer mehr Menschen lernen, diese Argumente wirklich auch zu relativieren. Und ich glaube, dann treten immer mehr Staaten nach und nach bei. Und wir schaffen das als Weltgemeinschaft, wirklich effektiver eine atomwaffenfreie Welt zu erreichen. Das wird nicht morgen sein und das wird auch nicht in 2 Jahren sein. Aber mit dem Vertrag haben wir da wirklich ein Momentum geschaffen, dass wir da ein Bild aufnehmen und dass auch, sage ich mal, in einer Generation später die Leute das so gar nicht mehr verstehen, wie wir heute da drauf schauen.
Ja, ich würde sagen, dieses Schlusswort nehmen wir uns einfach mal als Appell, jeder für sich. Vielen Dank für den spannenden Einblick und die Aufklärung. Sie gehen da ja selber mit bestem Beispiel voran, Sylvia Bob.
Also ich möchte mich ganz herzlich bedanken für die Einladung. Habe gelernt, auch von einer Nichtregierungsorganisation. Ja, also selbst wenn die letzte Atomwaffe im Museum ist, das bringt uns eigentlich nichts, wenn wir nicht lernen, auch die Atomwaffen in unseren Herzen abzurüsten. Und ich glaube, das ist etwas, wo jeder Einzelne so bei sich anfangen kann, auch so zu gucken, hey, wo rüste ich da immer wieder in meinen Zusammenhängen auf und wo spiele ich da meine Macht aus und wo habe ich irgendwie meine wirklich unglaublichen Schattenseiten, und dass wir da auch uns persönlich entwickeln. Das finde ich halt auch ein wichtiges Anliegen.
Sylvia Bob betont, der UN-Atomwaffenverbotsvertrag sei bislang der bedeutendste Abrüstungsvertrag. Außerdem steht er rechtlich über den anderen internationalen Verträgen und beinhaltet nicht nur Verbote wie den Einsatz und die Entwicklung von Atomwaffen, sondern auch Gebote wie etwa die Entschädigung von Atomwaffenopfern und Umwelt. Im Oktober wurde der Vertrag von Honduras ratifiziert als 50. Staat, und das heißt, im Januar wird er in Kraft treten, bisher ohne die Ratifizierung durch Deutschland.
Free FM.